Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast. Heute spreche ich mit Sebastian Dahms, der uns darüber erzählt, wie man echte Produktinnovationen, aber auch Prozessinnovationen in der Tierpflege baut. Und zwar mit hoher Wertschöpfungstiefe und bis hin zu einem Verfahren, das deutlich Energie spart. Wir haben es Kaltbacken genannt. Wir schauen uns die Forschungszulage an, wie sie in der Praxis für Pferdepflege 24 nutzbar gewesen ist, um 3 von 3 Projekten bewilligt zu bekommen und knapp 100.000 Euro an Fördermitteln zu lukrieren. Und du kannst mitnehmen, was du selbst für deine Innovationsreise besser machen kannst. Du sollst dich auf keinen Fall unterschätzen. Möglicherweise machst du mehr an Forschung und Entwicklung, als du denkst. Du sollst gucken, wo du etwas besser machst als der Markt oder ein Wettbewerber. Dort könnte Innovations- und Fördermittelpotenzial liegen. Und es macht Sinn, möglichst früh anzufangen, keine Chancen liegen zu lassen und auch begleitende Stakeholder und Akteure wie deinen Steuerberater rechtzeitig mit einzubeziehen. Und damit viel Spaß bei der Folge mit Sebastian Dahms von Pferdepflege 24.
Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation Booster Podcast. Ich freue mich jedes Mal besonders, wenn wir praktisch auf das Thema Fördermittel gucken können. Wie nutzen Unternehmer das für sich, um Innovationen voranzutreiben, ihr Unternehmenswachstum zu beschleunigen? Und ich habe heute mit Sebastian Dahms einen Gast, der darüber wie kein zweiter Auskunft geben kann. Deshalb freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast und nutz bitte die Gelegenheit. Erzähl uns, wer bist du, woher kommst du und was machst du mit deinem Unternehmen?
Ja, danke für das schöne Intro. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Ich komme aus der Personal Care Industrie, aus der Industrie, die sich mit Rohstoffen für die Kosmetik beschäftigt hat. Da war ich ganz lange unterwegs im Konzern, habe mir irgendwann die Frage gestellt, willst du das dein Leben lang machen? Die Antwort war nein. Und seitdem mache ich tatsächlich Tierpflegeprodukte. Produkte für Pferd, Hund und Katze. Und zwar nicht das, was man aufs Pferd legt, so Sattel oder für den Hund die Leine, sondern wirklich Pflegeprodukte vergleichbar mit dem, was du so von Menschen kennst.
Mhm. Wann habt ihr gegründet? Wann habt ihr angefangen mit diesem Geschäft?
So richtig kann man es eigentlich nicht sagen, denn ich habe es erstmal nebenbei betrieben. Dann mal gucken, ob es funktioniert. Und als wir dann gemerkt haben, es funktioniert, sind wir dann richtig durchgestartet. Tatsächlich kurz vor der Pandemie.
Oh ja, okay, also Corona voll mitgenommen. Wie hat sich das für euch ausgewirkt?
Spannend, können wir sagen, ne? Aber 2 Punkte können wir festhalten. Wir sind noch da. Wir haben viel gelernt. Wir haben auch noch ein bisschen was nebenbei auf die Beine gestellt, was in den Kontext passte. Ich glaube, wir waren dazu verdammt zu reagieren, wie viele. Und es hat uns tatsächlich nicht hart erwischt.
Mhm. Weil bei vielen E-Commerce und so ist ja teilweise wirklich sehr, sehr steil gegangen, weil man ja kaum was anderes tun konnte. Ich hatte jetzt vorgestern mit einer Hundebesitzerin hier bei uns beim Hundespaziergang gesprochen, die meinte so, ah, für sie war es hart, weil ihr großer Setter war gerade, den hat sie quasi gekriegt, der war da 3 Monate und dann kam Corona. Sie konnte keine Hundeschule, nichts in Anspruch nehmen, ja. Und hat sich dann da selbst durchgekämpft, ist wahrscheinlich vielen so gegangen. Ne?
Ja, unsere Probleme war die berühmte Lieferkette. Ne? Auf einmal kostete der Container Rohstoffe so viel wie früher ein VW Polo gekostet hat. Wenn man denn was bekam, alles war extrem schwierig, man kam an nichts ran. Auf der Absatzseite war alles super, können wir nicht anders sagen. Aber in der Beschaffung war es halt ein Problem, die Preise sind weggaloppiert an der Stelle, weil eben die Verfügbarkeiten niedrig waren. Und da war es schon schwierig, das auf immer so 1:1 an den Kunden weiterzugeben. Mhm. Gerade wenn man so in so einer Startup-Phase noch ist und noch nicht große Volumina abnimmt, wo man sagt, ja, da können wir hier irgendwie kompensieren, die Preiserhöhung, indem wir eine sehr große Menge abnehmen. Das war eigentlich unser Problem. Auf der Absatzseite war alles super.
Okay, verstehe. Und ihr habt ja, Sebastian, eine recht große Wertschöpfungstiefe, das heißt von Produktentwicklung über Produktion bis hin zu Versand, Kundenbetreuung, das bietet ihr im Grunde alles aus einer Hand. Warum habt ihr auf dieses Konzept gesetzt?
Ich glaube, das ist ganz gut als Gegenpol zum reinen Handel. Im Handel ist man mit vielen unterwegs. Man holt einen Container, meistens aus Asien, klebt seine Marke drauf, verkauft den hier und hat einen unglaublichen Wettbewerb und eine ganz, ganz, ganz schlechte Reaktionsfähigkeit, auf den Markttrend zu reagieren, ist vielleicht noch in den berühmten 8 Wochen, die so ein Container unterwegs ist, möglich, einen Markttrend zu setzen, die Produkte selber zu entwickeln und zu wissen, was die können, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und letztlich muss man sagen, ist auch unsere Stärke, da kommen wir her, dass unsere DNA, Produktentwicklung, Produktion, das können wir. Und damit sind wir auch auf den großen Marktplätzen eher ein Exot, denn die sind Handelsplattformen. Und dass man da als Hersteller unterwegs ist, ist schon tatsächlich exotisch, aber für uns ein großer Vorteil. Ne? Wir können schnell reagieren, wir können innovativ sein, wir können uns auch mal leisten, Mucks zu machen, weil wir ja selber skalieren und selber herstellen, selber produzieren, selber abfüllen. Da musst du nicht direkt mit 20.000 Stück deinen Fehler machen, sondern kannst auch mal mit ein paar hundert Stück feststellen, das war's nicht. Das ist schon ein Vorteil für uns.
Beschleunigt dann den Lernprozess und auch die Erkenntnis, was funktioniert an Produkten am Markt. Verstehe ich das so richtig?
Ja, wir können schnell lernen. Wir haben aber auch Möglichkeiten, Kosten einzufangen. Wenn man weiß, was das Produkt wirklich teuer macht, kann man da auch mal so ein bisschen innovativ tätig sein und mal gucken, kann man das vielleicht irgendwie auch noch anders aufsetzen. Die Kosten im Griff halten ist für uns ein ganz großer Punkt. Und am anderen Ende, auf der Versandseite, das ist vielleicht so ein bisschen ein Trend, den einige jetzt mitmachen müssen. Das ist unglaublich teuer geworden und so paradox es ging. Manchmal ist selber Versenden günstiger, als wenn es die großen Plattformen für einen übernehmen. Das hat uns dahin gebracht. Da kommen wir nicht her. Also wir haben den Versand früher komplett outgesourced. Mittlerweile holen wir uns ein großes Stück dieses Kuchens wieder zurück, um auch da Kontrolle zu haben, ne, über sowohl die Kosten, auch die profane Dinge. Also wir haben alles schon mal bestellt und kriegen dann am Tag 5 Pakete vom selben Lieferanten.
Mhm.
Das können wir anders regeln, ne? Ein Paket mit 5 Produkten. Da hat man schon Möglichkeiten, auch Kosten im Griff zu halten.
Ja, ja. Du hast jetzt das Thema Innovation und Kosten, Rohstoffe, Mitteleinsatz da in Bezug gestellt, aber auch das Thema Qualität, Anspruch an Wirksamkeit der Produkte. Kannst du ein bisschen euren Innovationsprozess so insgesamt beschreiben, bitte?
Letztlich muss man ja fair sein und sagen, die Innovation muss sich mit einem Problem beschäftigen. Es geht ja auch andersrum. Ne? Leute erfinden irgendwas und sagen, wofür könnte man das jetzt mal gebrauchen? Bei uns läuft das genau andersherum, entweder intern oder extern. Ne? Wir finden ein Produkt, eine Produktidee, wo wir sagen, dafür gibt es einen echten Bedarf auf dem Markt. Wie könnten wir das noch auf die Beine stellen? Besonders schön, wenn es noch nichts Vergleichbares gibt. Und da haben wir ja auch gemeinsam 2 Projekte in der Abteilung gemacht. Oder auch andersherum von intern, wenn wir sagen, hier haben wir einen Prozess, der ist entweder zu sperrig oder der passt nicht auf uns oder der ist zu teuer oder der ist alles zusammen. Energieintensiv ist auch schon mal ein Problem. Dann können wir sagen, hier müssen wir mal versuchen, den Prozess as such zu verändern. Und da kommt uns, glaube ich schon, unser Background auch entgegen, dass wir so ein bisschen wissen, wie funktioniert das?
Spielen Bedürfnisse und Wünsche von Kunden eine Rolle in diesem Kontext? Wo fließt das vielleicht auch systematisch ein bei euch?
Meistens nähern wir uns über 2 Wege. Ne? Gibt es das schon oder gibt es einen Ansatz, den man nutzen könnte? Oder müssten wir an irgendeiner Stelle nochmal im Prozess was tun? Und ich glaube, im Innovationsprozess kommt es auch auf Geschwindigkeit an. Man kann sehr lange versuchen, Dinge zu perfektionieren. Oder man kann sagen, wir probieren erstmal was aus und dann schauen wir mal, ob wir da eventuell noch Verbesserungen betreiben können. Und da spielt der Kunde eine zentrale Rolle. Mhm. Letztlich muss man sagen, man kommt auch mit so einem Minimalprodukt schon mal in die Richtung, dass man ausprobieren kann, ist das das, was der Kunde will? Auf der anderen Seite sagen wir, wenn es nicht funktioniert, machen wir es nicht. Es gibt schon auch Produkte, die Dinge versprechen, von denen wir glauben, dass man die nur sehr schwer halten kann. Das sind keine Produkte für uns. Da sagen wir, das können andere machen, andere können das vielleicht sogar besser als wir. Aber wir wollen, dass es funktioniert. Und das ist schon auch ein wesentlicher Teil, dass es dem Kunden hilft, ein Problem zu lösen. Ein großes oder ein kleines. Sieht man aber auch im Vertrieb. Wenn du ein Problem löst, hast du Möglichkeiten. Ja, also dann ist der Kunde, möchte das dann morgen haben und der Preis ist nicht so super wichtig. Und da sehe ich, glaube ich, auch für uns insgesamt in Deutschland, in Europa einen der Vorteile, dass wir nämlich die Möglichkeit haben, uns da vielleicht auch so ein bisschen nach vorne abzusetzen, indem wir da innovativ sind und nicht MeToo, das unterste Produkt, was es schon gibt, noch einen Cent billiger macht.
Kurze Unterbrechung. Wenn du, so wie Sebastian, Innovation systematisch voranbringen willst, dann check jetzt, welche Förderprogramme am besten zu dir passen. Das funktioniert am besten mit einem kostenlosen Fördercheck. In wenigen Minuten bekommst du eine erste konkrete Einordnung von uns, ob die Forschungszulage oder zum Beispiel das Zentralinnovationsprogramm Mittelstand für dich passend sein können. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du lernen willst, wie man Anträge überzeugend schreibt und Nachforderungen souverän beantwortet, dann komm zu uns in die Fördermittel Masterclass, die dir kostenlos zur Verfügung steht, einen starken Austausch in einer Community bietet und wöchentliche Live-Calls, um konkrete Fälle separat durchzusprechen und dir eine Hilfestellung an die Hand zu geben, wie auch du erfolgreich Fördermittel für dein Projekt beantragen kannst. Ich freue mich, dich in der Fördermittel Masterclass begrüßen zu können. Ich höre so ein bisschen raus, also das ist nicht der Fokus auf große Versprechungen, also im schlimmsten Fall overpromise, underdeliver, sondern schon quasi dafür sorgen, dass der Kunde auch wiederkommt und nicht das Produkt wiederkommt, wie man so schön sagt. Ne?
Ist bei Produkten, die ein Problem lösen, natürlich immer so eine Sache, wenn es ein Problem gelöst ist, Problem gelöst. Ein gutes Beispiel, was wo wir ein Problem lösen, ist Anti-Juckreiz-Shampoo. Wenn der Hund sich nicht juckt, dann braucht er auch das Shampoo nicht. Insofern ist es nicht zwingend ein Wiederkauf desselben Produktes, aber es schafft Vertrauen in die Kompetenz für all die anderen Produkte, die wir noch so anbieten, die nicht zwingend alle immer ein Problem lösen müssen. Ja, ein Shampoo löst vielleicht auch nur ein sehr kleines Problem, ein Anti-Juckreiz-Shampoo und viel größeres. Aber man schafft schon Vertrauen in die Qualität der Produkte per se, wenn man Probleme lösen kann.
Ja, spannend. Okay, das ist mir auch gerade jetzt bewusst geworden. Also ihr habt einen Teil eurer Produkte behebt nachhaltig ein Problem und es ist einfach weg. Und damit gerade man sich quasi den eigenen Markt zwar mit diesem Produkt bei diesen Kunden vielleicht erstmal eher ruiniert, aber man hat einen zufriedenen Kunden gewonnen, der viele andere Produkte ja vielleicht auch noch kaufen könnte, wo er auf ähnliche Effekte hofft. Ne?
Ganz genau. Schöne neue Welt. Der Kunde wird es positiv bewerten. Andere werden, die dasselbe Problem haben, dann auch einen Vertrauensvorschuss an uns geben und es auch ausprobieren. Also so ganz verloren hat man den nicht und man gewinnt ihn eben für andere Produkte. Ist so.
Jetzt haben wir uns ja kennengelernt im Kontext von Fördermittel für Innovation. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen für euch?
Man unterschätzt sich manchmal auch selbst. Ja, Dinge, die man so macht, die können schon sehr innovativ sein, ohne dass man das per se so auf dem Radar hat. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, den ich jedem so mitgeben würde, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Denkt mal darüber nach, was ihr per se besser macht als andere und ob das nicht schon auch Innovationsgehalt und Charakter hat. Letztlich sind wir damit in Kontakt gekommen. Zum einen, ich kannte natürlich das Fördermittelthema noch aus meinem vorherigen Leben und habe es da als ein sehr sperriges Thema kennengelernt. Und dann bin ich ganz klassisch mal über so eine Instagram-Anzeige gestolpert und habe mir gedacht, ja, eigentlich müsstest du dich damit mal auseinandersetzen. Und so ging es dann los.
Fand ich gerade sehr schön, was du gesagt hast. Man unterschätzt sich selbst. Ihr habt euch vielleicht selbst unterschätzt in Bezug auf, wenn man über Fördermittel, dann steht da auf Forschung und Entwicklung. Und du hängst bei Forschung und denkst dir, ja, wir machen ja keine Forschung. Ist ja nicht Labor, also bei euch schon wahrscheinlich Labor, ne, und weißer Kittel, aber viele programmieren irgendwie eine Software und denken sich, oh, wir machen gar nichts mit Forschung. Und sehr charmant fand ich gerade deine Definition, weil du im Grunde gesagt hast, wo machen wir was besser als andere? Wo lösen wir spezifisch Probleme auf eine sehr gute Art und Weise? Und ist das nicht eine Grundlage, um in diesem Bereich dann nach der Grundlage auch für die Inanspruchnahme von Fördermitteln zu suchen, weil man innovativ unterwegs ist?
Stimme ich dir zu, absolut. Also viele denken bei Forschung an Raketenwissenschaft. Ist es aber gar nicht. Ne? Gibt es auch auf einem ganz anderen, nicht-universitären Niveau. Und trotzdem ist es sehr innovativ.
Wofür habt ihr konkret Fördermittel in Anspruch genommen?
Ja, wir haben die Forschungszulage in Anspruch genommen für drei Teilprojekte oder drei Projekte, die wir da bearbeitet haben. Das waren zweimal Produkte, die wir auf die Anwendung am Tier anpassen mussten, wo es tatsächlich noch kein richtiges Äquivalent gab und wo die Anpassung aufs Tier auch wirklich schwierig war. Ich gebe mal ein Stichwort, Ohrenreiniger war ein so ein Thema. Der pH-Wert im Ohr des Hundes ist ganz anders als bei Menschen. Das Ohr ist voller Haare, ganz anders als bei den meisten Menschen. Und
ändert sich im Laufe der Jahre.
Dann hat man viele Probleme damit. Ja, so ein klassisches Reinigungsprodukt gehört eigentlich nicht ins Ohr. Und dann sind da die ganzen Haare, dann darfst du nicht kleben. Und du kannst eine ganz lange Litanei tatsächlich aufführen. Aber dafür gab es ein Bedürfnis. Ja, ein wirkliches Bedürfnis. Ja, gesagt, dann musst du irgendwie gehen. Auch noch ein anderes Projekt gehabt, aber das, was ich sehr, sehr spannend fand, war so ein Projekt, was von intern herauskam, nämlich, was wir hier machen, ist, ich sage mal so salopp, Kuchen backen. Wir haben viele Zutaten, die in unterschiedlicher Reihenfolge miteinander verrührt, vermengt, vermischt werden müssen und dann muss das warm gemacht werden und abgekühlt werden, etc. Und Energie ist teuer und Zeit ist auch teuer. Und außerdem ist das alles super kompliziert, da brauchen wir eine Anlage dafür. Aber das muss doch irgendwie anders gehen. Und gerade bei den steigenden Energiekosten, man muss doch auch irgendwie Kaltkuchen backen können. Und das war, finde ich, das spannendste Projekt, was wir auch gemeinsam dann bearbeitet haben, weil man sowohl so einen innovativen Nutzen hat, aber auch einen kopfmännischen Nutzen. Ja, wenn ich eine schlechte Rahmenbedingung, hohe Energiepreise etc. umschiffen kann, dann habe ich ja auch tatsächlich einen echten Wettbewerbsvorteil, indem ich diesen Prozess neu erfinde. Ne? Kalt, Kuchen backen, das hört sich erstmal an wie ein Widerspruch. Das war eigentlich so mein Lieblingsprojekt von den drei. Nicht die reine Produktentwicklung, sondern eben, dass wir da uns auch dauerhaft, ne, auf lange Sicht einen Vorteil verschaffen können.
Also dann das entstandene Verfahren wahrscheinlich, wenn ich das so richtig sage, ja, lässt sich dann auf vielfältige Produktproduktion und Produktionsprozesse ja auch in der Zukunft anwenden. Ja,
ja, cool. Tatsächlich nicht auf alle, wie in meinem Leben, aber schon auf das meiste. Und in der Produktentwicklung jetzt haben wir natürlich auch ein Auge darauf, ob es wohl auch so funktionieren kann.
Cool. Also das hängt wahrscheinlich vom Produkt auch ab, aber was sind die, welche Kostenersparnisse erreicht man durch so einen Kaltbackprozess, wenn ich ihn so nenne?
Ja, also ist Kaltbacken und One-Pot. Also One-Pot ist auch nochmal spannend, ne, dass man nicht so viele Zutaten üblicherweise in einen Topf schmeißen kann und dann umrühren, fertig. Aber wir sparen schon. Ich glaube, wir können die Energiekosten sind minimal, muss man noch umrühren, im Vergleich zu Aufheizen und Abkühlen. Abkühlen kostet auch viel Energie. Ich glaube schon, dass wir sagen können, dass wir so ein Drittel Kosten reduzieren könnten, wenn nicht sogar 40%. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Optimieren von Rezepturen bringt auch nochmal eine Kosteneinsparung aus der Rezeptur heraus und das Anpassen auf den Prozess zwingt einen ja nochmal zu optimieren.
Okay, na cool. Also schon ein deutlicher Unterschied, der dadurch möglich wird.
Absolut.
Ja, krass. Absolut. Du hast gesagt, Forschungszulage für drei verschiedene Teilprojekte. Wenn du so auf den Prozess der Beantragung zurückblickst, wie hat sich der für dich gestaltet? Wie fühlte sich das an?
Drei Dinge haben mir besonders gut gefallen und das war schlussendlich ausschlaggebend. Zum einen, ich habe mich abgeholt gefühlt. Ich kenne die Fördermittelprozesse noch aus der großen Industrie. Da geht man freiwillig eigentlich nicht ran. Da braucht man jemanden, der einem das Gefühl gibt, mach das mal mit mir, ich weiß, wie das geht. Dann weiß ich selber, dass man, wenn man jetzt so aus der Chemie-Ecke kommt, nicht immer verständlich redet. Und all das, was ich so erzählt habe, wurde verstanden, übersetzt, ins richtige Format gebracht, richtig gut. Und ich glaube, ganz zum Schluss muss man auch sagen, dieses in einen Prozess hereinbringen, der ein hohes Maß an Struktur dann hinterher mit sich bringt, dafür braucht man jemanden, der es kann. Und das Gefühl hatte ich durch den ganzen Prozess. Ich habe mich abgeholt gefühlt, verstanden gefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, da ist jemand, der mich manchmal so von meinem Enthusiasmus weg in die richtige Richtung bewegt, wo man so hin muss. Eigentlich vom ersten Tag an, ne, so der erste Call, das Onboarding und dann hinterher das Arbeiten, da hatte ich immer das Gefühl, da sind Leute, die verstehen, was ich denen erzähle und die übersetzen das für mich. Das war schon sehr angenehm.
Ja, sehr schön. Und was hat es gebracht? Habt ihr schon ein Ergebnis, wo man sagen kann, so und so viel hat sich das gelohnt?
Wir hatten erst 2 von 3 Projekten erfolgreich durchgebracht, haben dann aber einen Hinweis gekriegt, warum es bei Projekt 3 nicht geklappt hat. Mhm. Ich hatte mich erstmal schon mal geschlagen gegeben und gesagt, na, 2/3 ist auch nicht schlecht. Wir haben dann nochmal ein bisschen schärfer formuliert, um was es wirklich ging an den Punkten, wo sich gestoßen wurde. Und da auch wirklich nochmal nachgearbeitet in unserer Darstellung. Und jetzt haben wir 3 von 3 Projekten tatsächlich auch bewilligt bekommen.
Hammer.
Was will man mehr? Ja,
ja, großartig. Ja, es zeigt aber auch so eine Nachforderung oder was vielleicht sogar eine Ablehnung bei diesem dritten Projekt?
Nachforderung hatten wir bei allen dreien. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen mit dazu. Und bei dem dritten Projekt hatten wir eine Ablehnung. Und die war begründet, also stand drin, also uns hat die zwar nicht gefallen, ne, aber stand jetzt drin, warum? Und da haben wir nochmal nachgeschärft und tatsächlich diese Punkte, die da möglicherweise auch nicht gut genug von uns dargestellt worden waren, nochmal nachgearbeitet, wieder eingereicht und siehe da, jetzt haben wir 3 von 3 Projekten.
Super. Also auch ein erstmaliges Nein ist nicht das Ende aller Tage, es kann ein Comeback geben. Erleben wir auch immer wieder. Es ist, ich meine, sowieso, da wird ja ein sehr dichter Text von Menschen begutachtet, bewertet. Und die Homogenität, um es mal vorsichtig zu sagen, der Ergebnisse ist auch nicht immer so, dass wir alles immer verstehen und nachvollziehen können. Und man wundert sich manchmal, dass verhältnismäßig selbst eher schwach eingeschätzte Projekte problemlos durchflutschen. Und den umgekehrten Fall gibt es natürlich auch.
Ja, man ist ja in einem Korsett von Zeichen und Buchstaben, in die man reinformulieren darf. Und dann muss man was weglassen. Und wenn man das weggelassen hat, was jemand gerne gehört hätte, dann ist das so ein bisschen auch Künstlerpech ein Formular. Also man muss gar nichts dazu erfinden oder so, sondern einfach nur nochmal scharf nachformulieren. War zumindest in diesem Projekt der Fall. War sehr befriedigend, weil wir ja schon auch Arbeit reingesteckt hatten in alle 3 Projekte.
Ja.
Zu sehen, guck mal, hat funktioniert.
Ja. Und in monetärer Hinsicht, also wie viel an Fördermittel könnt ihr dadurch lukrieren, für euch holen für weitere Innovationsprojekte?
Schon gar nicht wenig, ne? Also wir haben so knapp unter 100.000 Euro
cool.
über den Zeitraum einsammeln können. Und ja, wenn ich jetzt sage, können wir gut gebrauchen, erzähle ich da auch niemandem Geheimnis. Aber wir verwenden das halt auch, um uns weiter zu entwickeln. Ne? Also leider kein Porsche davon gekauft, sondern wieder reinvestiert und haben auch ein bisschen was dazu verwendet, Dinge zu bearbeiten, wo wir gesagt haben, das ist weder förderfähig noch sonst irgendwas, aber müssten wir eigentlich mal machen, um uns nochmal so ein Stückchen nach vorne zu bewegen. Insofern eine super Sache. Das Einzige, was ich jedem so mitgeben würde, wäre rechtzeitig mal den Steuerberater mit an Bord holen, der auch nicht immer so firm ist im Prozess, weil das, glaube ich, gar nicht so oft genutzt wird, die Forschungszulage.
80% der Unternehmen, die antragsberechtigt sind, nutzen es nicht. Also nur 20% sind da in der Nutzung. Die Steuerberater wissen unterschiedlich gut Bescheid, die Finanzämter leider auch nach wie vor, jetzt bei der staatlichen Forschungszulage. Aber wenn du sagst, den Steuerberater rechtzeitig mitnehmen, was habt ihr da konkret für eine Erfahrung gemacht? Also der kannte das Instrument nicht und musste dann sozusagen auch
angebunden werden? Der kannte das Instrument schon.
Ja.
Der war sich aber in dem gesamten Ablauf, da sind ja so allerlei nicht wirklich miteinander verbundene Hürden zu nehmen in der Beantragung und dann musst du hier ein Häkchen setzen und da musst du einreichen und da war der nicht wirklich zwingend zu Hause, dadurch, dass er es im Grunde genommen noch nie gemacht hatte. Also er kannte das Instrument schon und der hätte das bestimmt auch alleine hinbekommen, aber der hat wieder jemanden an die Hand bekommen, dem gesagt hat, können wir machen das eben zusammen. Ich führe dich durch den Prozess. Super, ja. Der fühlt sich abgeholt. Und man hat dann hinterher nicht möglicherweise doch noch irgendwo einen formellen Fehler, weil irgendwo ein falsches Häkchen gesetzt wurde. Das war schon ganz gut. Und ich glaube, wenn man den aber erst mit dem Ergebnis konfrontiert, dann ist es auch ticken zu spät.
Ja, klar. Mitnehmen die Leute. Aber gut, dass er auch schon mal das Instrument kannte. Sehr schön. Weil du Porsche gesagt hast, also ich finde das ja eigentlich ein super starkes Zeichen, wenn man den nicht, oder kann man sich einen Porsche auch kaufen, aber ins eigene Unternehmen zu finanzieren, weil man ja weiß, da bringt es auch was. Ne? Es ist ja auch ein, es unterstreicht die Überzeugung von dem, was man da selbst auch tut. Und das ist schon ein klares, starkes Signal. Sehr cool. Du hattest schon erwähnt, jetzt den Steuerberater rechtzeitig ins Boot holen. Du hast zuvor schon mal gesagt, also mutig, sich selbst nicht unterschätzen. Ne? Also Forschung und Entwicklung machen mehr, als sie selbst von sich denken würden. Ja? Was sind sonst vielleicht auch Tipps, die du anderen Unternehmerinnen mitgeben möchtest, jetzt im Kontext Innovation und Fördermittel? Woran, was kommt dir vielleicht noch in den Sinn?
Also bei der Forschungszulage fand ich sehr spannend, dass die so als einziges mir bekanntes Förderinstrument auch rückwärtig funktioniert. Das macht das Leben aber nicht zwingend einfacher, weil man ja in der Zeit, wo man schon innovativ unterwegs war, tja, da arbeitet man mit Zettel, Laborjournal oder sonst irgendwas, und da muss man schon einiges im Nachhinein von berühmten Zetteln herunter extrahieren und nochmal aufbereiten etc. Ich glaube, der Tipp wäre, wenn man es einmal gut gemacht hat, sich daran erinnern fürs nächste Projekt, dann hat man das schon gut in einer guten und richtigen Form. Was war wichtig? Wie muss es aussehen? Was ist eine gute Dokumentation? Da spart man sich sehr viel Zeit mit, wenn man dann nochmal so ein Projekt angehen will. Das halte ich für absolut wichtig und hilfreich. Und du hast es gesagt, mal darüber nachdenken, was man alles so gemacht hat, was einen vielleicht nach vorne gebracht hat, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Manchmal sind es ja auch kleine Dinge, die aber extrem aufwendig waren und die einem einen guten Vorsprung vor dem Wettbewerb gegeben haben. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da selber mal drüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht besser ist, als man denkt.
Ja, cool. Sehr gut. Also rückwärtig, also man kann sie rückwirkend beantragen, die Forschungszulage, bis zu 4 Jahre, also ein durchaus langer Zeitraum. Und fand ich gerade sehr interessant, dass du auf den Punkt hingewiesen hast, naja, vielleicht, wenn man es in der Vergangenheit nicht wusste, dass man es mal fördern lassen will, hat man es möglicherweise nicht in der Form dokumentiert, wie man es dann letztlich braucht. Gott sei Dank, muss man sagen, ist der Anspruch an Bürokratie, Dokumentation und so weiter bei der Forschungszulage so gering wie auch sonst fast in keinem anderen Förderinstrument. Da ist es schon ganz ganz schicke Geschichte, aber ein bisschen Arbeit ist es, die man machen muss, um dann die Dokumentation sauber zu kriegen und alles beisammen zu haben. Ja,
absolut.
Wie wird es denn bei euch weitergehen? Was sind die Pläne für die Zukunft, sowohl insgesamt fürs Unternehmen, für eure Produkte, die Marken, eure Kunden, aber gerne auch für das Thema Fördermittel, wenn du magst?
Wir haben da mit dem Tierpflegesektor schon einen in der gesamtwirtschaftlichen Lage gerade ganz guten, ganz soliden Bereich. Da wird auch noch ein wenig gewachsen, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen. Wir haben links und rechts vom Wegesrand auch noch ein paar Produkte. Aber für uns ist tatsächlich weiteres Wachstum drin möglich. Und wir wollen auch überm Schnitt wachsen, unserem Wettbewerb das Leben so schwer wie möglich machen. Insofern spiegelt das auch so ein bisschen unsere aktuelle Situation wider. Wir sind gerade umgezogen, wir haben uns vergrößert. Das macht man alles nur dann, wenn man auch das Gefühl hat, wir schaffen noch ein paar Schritte nach vorne und nicht nur ein paar kleine, sondern ein paar große. Das ist schon unser Ziel. Beim Thema Forschungszulage, jetzt müssen wir sagen, macht das natürlich Freude, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn es so gut geklappt hat. Und wir haben da schon wieder ein Projekt, wo wir in der Machbarkeit schon ein bisschen was getan haben und was wir jetzt gemeinsam nochmal angehen werden in der Zukunft. Ein etwas größeres Projekt, umfangreicheres Projekt, ein spannendes Projekt. Soll ich was verraten?
Wenn du möchtest, ich bin neugierig.
Wir wollen da einen relativ potenten, Klammer auf, hoffentlich potenten Wirkstoff, der Insekten abwehrt, also nicht tötet, sondern abwehrt, untersuchen daraufhin, warum der eigentlich nicht verwendet wird. Da geht es um einen Wirkstoff, der wird von den Kleinbauern im Amazonas eingesetzt. Ganz offensichtlich erfolgreich, scheint zu funktionieren. Aber der ist sonst im Rest der Welt gar kein Thema. Das wollen wir untersuchen. Wenn wir herausgefunden haben, was ist da los, wollen wir herausfinden, wie könnte man den nutzen. Mit all den großen und kleinen Hürden, die es da gibt, bei so natürlichen Inhaltsstoffen und dem berühmten Kleinbauer, aber auch ein sehr nachhaltiges Thema. Ne? Im Grunde genommen sind das ja die Roh- und Inhaltsstoffe, die wir uns alle wünschen, die nämlich so einem natürlichen Ursprung sind, die Kleinbauer-Idee gefällt uns, glaube ich, auch allen, ne, wenn man nicht dem großen Konzern, sondern demjenigen, der da wirklich betroffen ist, hilft. Das ist schon ein sehr spannendes Thema.
Und das wäre dann auch eine Bezugsquelle der Kleinbauer, dass ihr die Rohstoffe dort einkauft?
Tatsächlich hier jemanden, der da unterwegs ist und die Verbindung herstellen kann, die Schnittstelle bieten kann. Von dem kriegen wir dann auch die ersten Rohstoffe. Also das kann schon gut funktionieren, ist ein bisschen aufwendiger, aber bestimmt mega spannend.
Ja, also ich meine, so wie du es gerade erzählt hast, habe ich ja schon die Marketing-Story auch im Kopf. Was ist so Amazonas und wie sagt man, unbeschrittene Pfade, die man da gehen kann, noch wirklich was zu entdecken, was Neues und was aber für andere Völker längst ein alter Hut ist, aber genau deshalb auch sehr, sehr gut funktioniert.
Absolut. Ja, und da gehen wir jetzt zusammen nochmal ran.
Cool.
Natürlich, weil es bisher gut geklappt hat.
Ja, sehr schön. Großartig. Ja, dann freue ich mich auf möglichst viele weitere Projekte, vielleicht auch auf ein Wiedersehen hier im Podcast mit weiteren neuen Erfahrungen aus der Zukunft.
Sehr gerne.
Sebastian, auf jeden Fall viel, viel Erfolg weiterhin mit eurem Unternehmen, dass das für euch gut gelingt und ihr vielen Kunden ihre Probleme lösen könnt. Und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht.
Das war das Gespräch mit Sebastian Dahms. Schnell testen statt overpromisen. Kosten senken durch Kaltbacken und Forschungszulage als Hebel mit 3 von 3 bewilligten Projekten. Wenn dir die Folge geholfen hat, abonniere den Podcast und lass eine Bewertung da. So erreichen wir noch mehr Unternehmerinnen, die Innovationen mit Zuschüssen beschleunigen wollen. Und vergiss nicht, mach den Fördercheck oder komm zu uns in die Fördermittel Masterclass. Die Links dazu findest du in den Shownotes.